Hallo bei Arte Reloaded, dem Podcast für Themen, Fälle und Lösungen aus dem Strafrecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz herzlich willkommen zu Arte Reloaded, unser Podcast aus dem Strafrecht, allgemeiner Teil and more, aufbauend auf unserem Buch Fuchs Zerbes, Strafrecht allgemeiner Teil 1. Was wir heute diskutieren wollen, ist die Wirkung einer Berauschung im Strafrecht, weil da gibt es ja einige dogmatische Figuren, die immer wieder zu Verwechslungen führen oder zu Abgrenzungsschwierigkeiten führen. Klammer auf, zu Recht, Klammer zu. Aber vielleicht bringen wir ein bisschen Ordnung in dieses Wirrwarr. Und wenn ich sage, wir bringen diese Ordnung in dieses Wirrwarr, dann meine ich Sara Obino an der Technik, die auch Fragen stellen wird oder das Ganze strukturiert mitgestalten wird, und mich, Ingeborg Zerbes.
Ich würde zu Beginn vielleicht mal eine ganz grobe Einteilung anführen, denn beim Alkohol stellt sich ja grundsätzlich das Problem, dass wenn eine Tat unter Einfluss von Alkohol begangen wird, wir schlecht zu einer Strafbarkeit kommen können, weil auf Schuldebene sich da einige Probleme auftun. Entweder ist die Schuld ganz auszuschließen im Sinne von § 11 oder zumindest ist sie nur eingeschränkt. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Minderrausch und Vollrausch. Beim Minderrausch kennt man vielleicht schon den Begriff der Übernahmsfahrlässigkeit. Und beim Vollrausch haben wir auf der einen Seite 287 und die ALEC. 287 braucht keine Vorhersehbarkeit der späteren gefährlichen Tätigkeit und ALEC aber schon. Wenn wir vielleicht mal mit Minderrausch beginnen und der Übernahmsfahrlässigkeit. Was ist das? Was machen wir damit?
Ja, das ist sicher der allerhäufigste Fall. Also einen Vollrausch, um das mal abzugrenzen, hat man im Schnitt bei über 2,5 Promille. Und wenn man Quartalssäufer ist, vielleicht verträgt man auch mehr, so ab 3 Promille. Das hat man fast nie. Also auch wenn wir uns betrunken fühlen, sind wir noch immer im sogenannten Minderrausch, nur im Unterschied zu einem Rausch, der die Zurechnungsfähigkeit im Sinn der tiefgreifenden Bewusstseinsstörung vollständig ausschließt, § 11. Ja, klammern wir das mal aus und sprechen vom häufigeren Zustand eines Minderrauschs. Auch beim Minderrausch, nehmen wir Autofahren als klassische Tätigkeit, die man übernimmt, weiß man in dem Moment, wo man ins Auto einsteigt, dass man besoffen ist und dass natürlich im besoffenen Zustand oder im leicht berauschten Zustand die Reaktionsfähigkeit herabgesetzt ist. In dem Zustand steigt man ins Auto. Dann fährt man mit dem Auto und übersieht rauschbedingt ein Stoppschild, beziehungsweise man kann nicht rechtzeitig bremsen, weil die Reaktionsfähigkeit herabgesetzt ist, obwohl man sieht das Stoppschild, aber man ist einfach verlangsamt und verursacht dann einen Unfall. Das wäre so ein klassischer Fall. So, und dann muss man sagen, objektiv sorgfaltswidrig, um beim Fallprüfungsschema zu bleiben, objektiv sorgfaltswidrig ist das Überfahren des Stoppschilds, Erfolg ist eingetreten, nämlich eine Person ist verletzt, weil dieses Stoppschild, also Anhaltenzeichen, nicht eingehalten wurde. Die objektive Zurechnung, Kausalität, Risikozusammenhang etc. bietet keine Probleme. Rechtswidrigkeitsprobleme haben wir natürlich auch keine. Also Rechtswidrigkeit ist auf jeden Fall gegeben. Und schon sind wir bei der Schuld angelangt und müssen erkennen, dass die sogenannte subjektive Sorgfaltswidrigkeit zu finden in § 6, StGB schön beschrieben, schöner alter Rechtsbestand, könnte man sagen, nämlich als die geistigen und körperlichen Verhältnisse Befähigung, eine nach geistigen und körperlichen Verhältnissen bestehende Befähigung, die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten. Und genau diese Fähigkeit entfällt, wenn man berauscht ist. Man konnte eben die objektiv gebotene Sorgfalt, stehen bleiben bei Stopp, nicht einhalten. Das heißt, wir haben die subjektive Sorgfaltswidrigkeit nach § 6, die verlangt ist für die Fahrlässigkeit, die entfällt für die Handlung Stoppschild überfahren und jemanden damit oder dadurch verletzen. Und da kommen wir jetzt zurück und sagen, okay, für diese Handlung ist man nicht mehr subjektiv sorgfaltswidrig, aber man hat getrunken und ist dann betrunken ins Auto gestiegen. Beim ins Auto steigen und das Auto starten weiß auch jemand, der betrunken ist, dass er sie verlangsamt reagiert. Also das weiß man auch betrunken, dass Autofahren, Fahrradfahren, Menschen operieren etc. nicht mehr so geht, wie es objektiv erforderlich ist. Das Losfahren mit dem Auto, das ist dann der Moment, das wäre sozusagen dann, oder das ist die eigentliche Tathandlung im Hinblick auf die Verletzung des anderen. In dem Zeitpunkt, wo man ein Auto in Betrieb nimmt, weiß man sehr wohl und hat die geistigen und körperlichen Fähigkeiten, dies zu unterlassen. Wenn man getrunken hat, das noch neutral ist, was Sorgfaltswidrigkeiten betrifft, bis zu einem gewissen Maß, in dem Moment, wo man ein Auto in Betrieb nimmt, weiß man, dass dies objektiv sorgfaltswidrig ist im Hinblick auf die spätere Verletzung einer Person. In dem Moment hat man also die objektive Sorgfaltswidrigkeit, Verletzung der Verbotsnorm, nimm kein Auto in Betrieb, wenn betrunken, Punkt 1, und die subjektive Sorgfaltswidrigkeit. Ich bin auch betrunken noch in der Lage zu sehen, dass es verboten ist, dass es eben objektiv sorgfaltswidrig ist, das zu tun. Und ich bin auch in der Lage zu sehen, dass ich nicht mehr subjektiv imstande bin, das Auto objektiv sorgfaltswidrig zu lenken. Und damit hat man sozusagen eine Übernahmsfahrlässigkeit, also die Übernahme der Tätigkeit, gefährlichen Tätigkeit, Autofahren, die Übernahme dieser gefährlichen Tätigkeit ist die eigentliche Tathandlung der Körperverletzung. Und damit ist die Übernahmsfahrlässigkeit also eine ganz normale Fahrlässigkeit. Man setzt nur bei einer anderen Tathandlung an, nämlich das Hineinsteigen ins Auto. In dem Zeitpunkt hat man nämlich noch jede subjektive Sorgfaltswidrigkeit im Hinblick auf das Verbot, nicht fahren bei Betrunkenheit.
Also nur um das kurz zusammenzufassen, bei der Übernahmsfahrlässigkeit ist es auf jeden Fall wichtig, dass jedem Menschen, auch wenn er betrunken ist, erkennbar ist, dass er in diesem Zustand nicht Auto fahren sollte. Es reicht ja eigentlich einfach, dass man geistig und körperlich in der Lage ist, nicht Auto zu fahren. Und jeder betrunkene Mensch ist in der Lage, nicht Auto zu fahren in diesem Zustand. Und daraus ergibt sich dann eben diese subjektive Sorgfaltswidrigkeit. Man sagt ja generell, dass ein Minderrausch ab 0,8 Promille vorliegt. Meine Frage wäre nun, was ist unter 0,8? Was passiert zwischen 0,5 und 0,8? Was ist unter 0,5? Da hat man ja schon eine gewisse Trunkenheit. Aber was heißt das jetzt für meine Falllösung?
Also für die Falllösung bedeutet das Folgendes. Also nach der STVO darf man ab 0,5 Promille nicht ins Auto und ab 0,8 Promille nicht aufs Fahrrad steigen. Bitte, man merke diesen Unterschied, der wichtig ist, ab und an. Das ist das eine. Das ist sozusagen dann das nach der STVO strafbare, also verwaltungsstrafrechtlich bestrafte Autofahren, Fahrradfahren in einem betrunkenen Zustand. Das hat noch mit dem Strafrecht, wenn man jemanden verletzt, nichts zu tun. Wenn man jemanden verletzt, siehe vorhergesagt ist, dann ist es eben diese Übernahmsfahrlässigkeit in allermeisten Fällen. So, drunter ist man natürlich auch berauscht und man kann auch mit 0,3 Promille ein Stoppschild übersehen, eine rote Ampel übersehen, zu schnell fahren, weil man nicht mehr mitkriegt, dass man eben zu schnell fährt und so weiter. Auch das ist im Strafrecht natürlich noch so eine Übernahmsfahrlässigkeit. Also die verwaltungsrechtliche Strafbarkeit 0,5 bzw. 0,8 Promille im Hinblick auf Auto bzw. Fahrrad, das ist die eine Sache. Natürlich sind das Minderräusche, Rausche. Aber auch drunter, wenn man weniger getrunken hat und weniger Blutalkoholgehalt aufweist und rauschbedingt, das kann ja trotzdem sein, eine Verkehrswidrigkeit begeht, auch das ist natürlich mit der Rechtsfigur der Übernahmsfahrlässigkeit zu erfassen. Also fallen Sie nicht rein, jemand hat weniger als 0,5 Promille Blutalkohol und verursacht aber in dem, sagen wir jetzt nicht Minderrausch, sondern Minirausch, alkoholbedingt einen Unfall mit Körperverletzung oder Tötung, dann haben wir genauso eine Übernahmsfahrlässigkeit, vielleicht auch im Strafrahmen herabgesetzte, ja? Aber wir haben auch eine Übernahmsfahrlässigkeit im Hinblick auf das Körperverletzungstötungsdelikt, das dann als solches nicht subjektiv sorgfaltswidrig begangen wird.
Ja, da würde ich gern gleich anschließen und frage mich, wenn ich das so höre, Wenn also im Sachverhalt steht, dass im Minderrausch nicht alkoholbedingt ein Unfall gebaut wurde, dass der Alkohol keinen Einfluss hatte auf mein Verhalten, was bedeutet das dann? Prüfe ich dann trotzdem Übernahmsfahrlässigkeit?
Wenn der Alkohol keinen Einfluss hat auf das Verhalten, also wenn man sozusagen eine Sorgfaltswidrigkeit begangen hat, die man auch begangen hätte, wenn man nüchtern gewesen wäre. Das müsste man jetzt irgendwie konstruieren. Die Frage ist immer natürlich auf Beweisebene, was das bedeutet oder wie man dahinter kommt. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass man alkoholbedingt den Unfall verursacht hat. Ja, dann ist man ja ohne dies für die eigentliche Tathandlung, für das eigentliche Niederstoßen, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv sorgfaltswidrig, weil man eben nicht rauschbedingt ohne subjektive Sorgfaltswidrigkeit gehandelt hat, sondern mit subjektiver Sorgfaltswidrigkeit, dann brauchen wir die Übernahmsfahrlässigkeit nicht. Dann haben wir sozusagen eine direkte, sowohl objektiv als auch subjektiv sorgfaltswidrige Tathandlung ist gleich Fahrlässigkeitshandlung.
Genau. Und bei der Übernahmsfahrlässigkeit ist es ja anders als zum Beispiel bei der ALEG eben, ja egal, ob ich die gefährliche Tätigkeit später vorausgesehen habe. Also wenn ich mich im Minderrausch betrinke und gar nicht weiß, dass ich dann später Auto fahren werde, bin ich trotzdem im Zusammenhang mit der Übernahmsfahrlässigkeit ja dann strafbar. Was ist dann aber der Unterschied eben zu 81.2 bzw. 88 Absatz 3, wo ja der 81.2 genannt ist? Das ist ja dann doch wieder ein bisschen anders und es geht auch um den Minderrausch.
Ja, also man könnte eigentlich sagen, also vielleicht noch einmal ein bisschen langsamer, der Paragraph 81 Absatz 2 und 88 Absatz 3, also einmal geht es um die grob fahrlässige Tötung. Und einmal geht es um die grob fahrlässige Körperverletzung. Das sind Qualifizierungen, einmal der Tötung, der fahrlässigen Tötung, einmal der fahrlässigen Körperverletzung. Und zwar qualifiziert deswegen, weil man den Tod bzw. Die Körperverletzung fahrlässig herbeiführt, nachdem er sich vor der Tat, wenn auch nur fahrlässig, durch den Genuss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln in einen die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauszustand versetzt hat, obwohl man vorhergesehen hat oder vorhergesehen hätte können, dass eine gefährliche Tätigkeit bevorsteht. Das war jetzt ein bisschen viel auf einmal, aber letzten Endes ist das eine in ein qualifiziertes Delikt gegossene Übernahmsfahrlässigkeit. Wodurch zeichnen sich § 81 Absatz 2 und wieder gespiegelt in 88.3 im Hinblick auf die Körperverletzung, wodurch zeichnen sich die aus? Man hat vor der Tat, Tötungs- oder Körperverletzungstat, sich, wenn auch nur fahrlässig, so steht es im Gesetz, berauscht, Alkoholrausch oder anderes Rauschmittel zu sich genommen, also ein Minderrausch, nicht die Zurechnungsfähigkeit ausschließenden Rauschzustand, sonst sind wir wieder in einem anderen Bereich, der kommt dann später noch, obwohl man vorausgesehen hat oder zumindest hätte voraussehen können, dass man im Anschluss daran eine Tätigkeit vor sich hat, die gefährlich ist und für die man sozusagen dann nicht mehr subjektiv in der Lage ist, sie entsprechend objektiv sorgfaltgemäß zu erledigen. Also, ein Arzt betrinkt sich, obwohl er im Anschluss eine Operation vor sich hat. Oder man fährt mit dem Auto auf eine Party, trinkt dort, obwohl man weiß, man werde nachher wieder ins Auto steigen. Diese Bestimmungen sind eigentlich in Gesetz gegossene Übernahmsfahrlässigkeiten, mit dem Unterschied, dass in der Trinksituation man schon auf eine bestimmte Tätigkeit Vorsatz oder Fahrlässigkeit oder jedenfalls voraussehen hat können oder hätte können, dass man im Anschluss daran eben diese gefährliche Tätigkeit übernehmen wird. Und dann übernimmt man sie tatsächlich. Ja, natürlich, man kann, wenn man davon Abstand hält, ist alles wieder okay. Dann, wenn ich auf der Party getrunken habe und mich sozusagen in die Richtung dieses Delikts begangen habe, ich habe mich sozusagen mit dem Vorausschau auf die gefährliche Tätigkeit betrunken, merke aber nachher, hoppla, jetzt habe ich mich überfordert, ich steige doch nicht ins Auto, ist natürlich alles wieder gut. Es ist dann schon so, dass man trotzdem ins Auto steigt und dann in diesem berauschten, ist gleich subjektiv, nicht mehr sorgfaltswidrigen Zustand Auto fährt. Bleibt alles beim Alten. Aber es ist sozusagen ein qualifizierendes Element dieses voraussehen bei in der Trinksituation, dass diese Tätigkeit im Anschluss bevorsteht. Autofahren, operieren, Kinder beaufsichtigen, was auch immer. Ja? Und es geht auch bei § 81 Absatz 2, 88 Absatz 3, Tötungsdelikt und Körperverletzungsdelikt qualifizierter Art, geht es immer um einen die Zurechnungsfähigkeit nicht ausschließenden Rauschzustand. Also das, worüber wir bis jetzt gesprochen haben, um den sogenannten Minderrausch. Das können auch nur bloß 0,3 Promille sein. Es hat also mit dem verwaltungsrechtlichen expliziten Verbot aus der Straßenverkehrsordnung nicht unbedingt etwas zu tun. Das ist ein weiteres Indiz. Aber auch ein Minderrausch ist auch schon ab ein bisschen weniger vorhanden. Und es geht eben hier darum, die qualifizierte Tötung, qualifizierte Körperverletzung liegt dann darin, dass man vorausgesehen hat, dass diese gefährliche Tätigkeit, also dass man sozusagen diese risikoträchtige Tätigkeit, dass die nach der Trinksituation bevorsteht und man trotzdem trinkt.
Also für die Fallprüfung heißt das, ich habe eine fahrlässige Körperverletzung oder eine fahrlässige Tötung zum Beispiel. Ich prüfe und sehe, bei der subjektiven Sorgfaltswidrigkeit steige ich aus. Die Person war betrunken, konnte eben geistig und körperlich nicht sich sorgfaltsgemäß verhalten. Dann prüfe ich weiter und prüfe anhand der Übernahmsfahrlässigkeit. Ich konnte sehr wohl diese Tätigkeit einfach nicht ausüben. Und dabei ist es auch voll egal, ob ich dann weiß, dass ich später Auto fahre, eine OP bevorsteht, was auch immer. Es ist mir in dem Zeitpunkt noch egal. Anschließend aber, nachdem ich dann durch die Übernahmsfahrlässigkeit die subjektive Sorgfaltswidrigkeit bejahen konnte, kann ich noch prüfen, ist vielleicht dieses ganze Geschehen sogar qualifiziert. Also ist es besonders strafwürdig, weil ich eben sehr wohl voraussehen konnte, dass ich später dann eine gefährliche Tätigkeit vornehme. Und da kommt dann eben der 81.2 oder der 88.3 ins Spiel und kann anhand dessen nochmal bejahen, okay, ich wusste sogar, dass ich später diese gefährliche Tätigkeit vornehme und bin deswegen nochmal höher bestraft. Meine abschließende Frage zum Minderrausch wäre nun, wir haben ja bei den Fallprüfungen meistens ein Fahrlässigkeitsdelikt. Wenn ich nun aber im Minderrausch ein Vorsatzdelikt begehe, wie würde ich das prüfen?
Im Minderrausch ein Vorsatzdelikt begeht. Man hat die Tathandlung, man hat den Vorsatz, auch berauschterweise kann man Vorsatz haben und man hat die Schuld im Sinn von Zurechnungsfähigkeit. Und das genügt aber auch für das Fahrlässigkeitsdelikt. Das heißt, wenn ich die Zurechnungsfähigkeit habe, einen Minderrausch, denn da also für ein Vorsatzdelikt geht es nicht nur um die Fähigkeiten, eine objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten, sondern letzten Endes um die Fähigkeit, mich von Normen leiten zu lassen. Sprich, steuerungsfähig und einsichtsfähig zu sein. Darauf kommt es beim Vorsatzdelikt an. Es kommt nicht auf körperliche oder geistige Fähigkeiten an im Sinn der Fahrlässigkeit, die sich auf die bloße objektive Sorgfaltswidrigkeit beziehen. Dieses Einhalten der objektiven Sorgfaltswidrigkeit aufgrund geistiger und körperlicher entsprechender Fitness, sage ich jetzt mal. Ja? Sondern es kommt darauf an, ob ich Vorsatz, also eine auf den Vorsatz bezogene Schuld auf mich laden kann. Und das kann ich immer dann, wenn ich zurechnungsfähig bin. Also wenn ich noch nicht volltrunken bin im Sinn einer tiefgreifenden Bewusstseinsstörung. Man kann vieles konstruieren, Vorsatz und Fahrlässigkeitsdelikte gleichermaßen. Die Fahrlässigkeitsdelikte haben die Eigenheit, dass allein die objektive Sorgfaltswidrigkeit auf objektiver Ebene gegeben sein muss, auf Unrechtsebene gegeben sein muss. Allein die objektive Sorgfaltswidrigkeit. Der Vorsatz fehlt ja gerade bei Fahrlässigkeitsdelikten. Und in der Schuld ist diese objektive Sorgfaltswidrigkeit mit der subjektiven Sorgfaltswidrigkeit gespiegelt. Geistige und körperliche Verhältnisse, die ausreichen, um die objektiv gebotene Sorgfalt einzuhalten. Beim Vorsatzdelikt ist das anders. Da kommt ja zur objektiven Sorgfaltswidrigkeit, die auch bei einem Vorsatzdelikt grundsätzlich vorliegen muss, kommt der Vorsatz hinzu. Man hat ernstlich für möglich gehalten und sich damit abgefunden. Und der Vorsatz wird aber nicht entsprechend in der Schuld so 1:1 gespiegelt. Das muss man vielleicht bei den Vorsatzdelikten dazu sagen, sodass ich bei den Vorsatzdelikten auf der Schuldebene und auch was die Behandlung des Rausches betrifft, dann nur noch den Paragraph 11 zur Verfügung habe, also die Zurechnungsunfähigkeit.